Guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier bei uns in die Gemeinde zu sein. In diesen letzten Jahren war ich mehr in Bagdad, Khartoum, Kabul, Beirut, alles bei uns hier in die Gemeinde. Aber ich bringe viele Grüße von den Geschwistern, die weltweit mit uns verbunden sind. Für das Thema heute, wir wollen über Gnade reden, über Gott, über Jesus. Aber wir sollen unser Zusammensein hier nicht selbstverständlich nehmen. Es gibt viele Leute auf dieser Welt, sie werden sich an einem solchen Morgen am Sonntag zu sitzen und Gottesdienst zu feiern, aber viele von diesen Menschen sind verfolgt. Und bitte nehmen Sie das nicht selbstverständlich, dass wir hier in Freiheit, noch in Freiheit uns versammeln dürfen. Heute ist das Thema von Lukas. Das Thema einfach Gnade und was Gnade bedeutet. Chesed, Hebräisch. Na'ma, Arabisch. Grace, Englisch. Gnade, es ist eigentlich dieser Merkmal unseres christlichen Glaubens. Und was die christliche Glaube unterscheidet von jedem Glaube auf dieser Erde. Als ich Muslim war, ich habe Gnade noch nie in meinem Leben gehört. Und Gnade für mich war ein fremdes Wort, bis Jesus Christus mich begegnet und hat mein Leben verändert. Und diesen Jesus wünsche ich jeder von uns heute, auch heute Morgen. Lukas 15 fängt mit drei Geschichten. Und dort steht, aber Lukas 15 fängt an, was Jesus Christus gesagt hat, und mit einer Spannung. Und diese Spannung war, es steht dort, es nahte sich ihm, aber alle Söldner, Sünder und Menschen, die zu Jesus gekommen sind, um ihn zu hören. Jesus war wie ein Magnet. Die Menschen kamen zu ihm. Sie wollten mit ihm reden. Und jeder Mensch, der Jesus Christus begegnet ist, sein Leben wurde verändert. Und jeder, der Jesus berührt hat, sein Leben wurde auch verändert. Sind wir auch genauso, dass die Leute zu uns kommen, weil irgendetwas in uns Besonderes ist, weil irgendetwas, was Jesus in unserem Leben getan hat, oder vermeiden die Menschen uns? Diese Menschen kamen, um Jesus Christus zu hören. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten murrten, sie ärgerten sich und schimpften und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Was für ein Skandal. Wenn wir diese Geschichte verstehen wollen, müssen wir auch die Zuhörerschaft und das Thema berücksichtigen. Menschen, besonders die Pharisäer und die Religiösen, sie haben sich beschwert, weil Jesus Christus Gemeinschaft mit Menschen hat, die normalerweise nicht zu unserem Kreis passen. Die Zuhörerschaft, die Schriftgelehrten, die Heiligen, die Religiösen, die Menschen, die sich sozusagen besser halten als die anderen Menschen. Sie beschwerden sich, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. In dieser Geschichte, um Gnade zu verstehen, es gibt drei Gruppen. Die erste Gruppe, die Religiösen, die Pharisäer und meiner Meinung nach die, die verloren waren. Und die Nicht-Religiösen, die Sünder, die Jesus Christus gesucht hat und sie gefunden hat, und Jesus. Pharisäer, Sünder und Jesus. Das religiöse Establishment fühlte sich von Jesus Christus bedroht. Jesus bedroht jeder Mensch, der Christentum, jeder Mensch, der Religion verkaufen möchte. Diese Menschen fühlten sich bedroht, weil Jesus Christus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Wir spielen keinen Gottesdienst. Wir spielen keine Gemeinde, sondern die Gemeinde ist die Gemeinde Jesu Christi. Und wenn er da ist, er herrscht über uns. Und die Menschen, die mit Religion spielen, Jesus ist eine Bedrohung für sie. Und deswegen manchmal kommen wir in die Versuchung, eine Kirche zu sein ohne Jesus. Das geht nicht. Der religiöse Establishment fühlte sich bedroht. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten sagten, mürrten, sie ärgerten sich. Dieses Wort mürren ist das gleiche Wort, was wir im Alten Testament immer wieder gesehen haben, gehört haben, als das Volk in die Wüste gegangen ist und Gott hat sie gesegnet mit Manna, mit allem. Und dann sie mürrten jeden Tag und sie haben auf höchstem Niveau gejammert, obwohl Gott sie gesegnet hat. Ist das nicht unsere Situation? Gott hat uns mit vielen Sachen gesegnet in diesem Land. Kein Krieg, kein Elend, keine Verfolgung. Und wir jammern auf höchstem Niveau. Sie mürrten. Das Allerschlimmste, wie diese Menschen Jesus Christus beschuldigt haben, sie sagten, er geht zu unseren Gegnern. Er hat Kontakt mit diesen Menschen und dadurch macht sich unrein. Das war ihr erstes Problem. Das zweite Problem ist von einer orientalischen Perspektive. Wenn jemand mit jemandem isst, man schließt einen Bund. Es ist nicht nur, dass man nach McDonald's geht und einen Burger dort hält, sondern wenn man miteinander isst, schließt man einen Bund. Deswegen war für mich unheimlich, schwierig zu verstehen, wie könnte Jesus Christus Judas vergeben, weil Judas Jesus Christus nach dem Abendmahl verraten hat. Wenn jemand mit jemandem isst, Tischgemeinschaft, man schließt einen Bund und deswegen haben diese Menschen gesagt, es ist ein Skandal, dass Jesus Christus mit diesen Menschen einen Bund hat, Gemeinschaft, Gastfreundschaft. Sie ärgerten sich. Deswegen, Jesus hat ihnen etwas erzählt. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Und wohlgemerkt, am Anfang sagte Lukas und verwendet Lukas den Singular, nicht Gleichnisse, sondern den ein Gleichnis, um drei Geschichten einzuleiten. Drei Geschichten bilden eine Einheit. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Das Wort ihnen bezieht sich eindeutig auf die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Menschen, die religiös verkauft haben, die Profis. Jesus spricht hier keine allgemeine Zuhörerschaft an, sondern eine ganze konkrete Gruppe von Menschen, die vielleicht Sonntag nach Sonntag in die Gemeinde gekommen sind, die sich daran stören, dass Jesus eine Beziehung zu Angestoßenen aufbaut. Manchmal kommen wir und genießen wir Gottesdienst, Gemeinschaft miteinander. Aber es gibt so viele Leute, die hier in unserer Stadt, die nicht zu unserem Club gehören, die nicht zu unserem Kreis gehören. Und manchmal werden sie von uns missachtet und nicht begegnet. Ich habe einmal dieses Beispiel hier gesagt, als ich ganz neu nach Deutschland gekommen bin. Ich lebte eigentlich immer hier in Kronthal, nirgendwo anders. Und damals war ich absolut fremd und ich habe unsere Gemeinde hier nicht gekannt. Und ich habe diese Gemeinde hier gesehen und ich wusste nicht, was hier los ist. Und dann eines Tages lief ich hier und dann ist mir jemand entgegnet gegangen, gelaufen mit seinem Anzug, sehr gut gekleidet. Er war auf der anderen Seite der Straße. Er sah mich, er hat die Straßenseite gewechselt und kam zu mir und hat mit mir geredet und hat mich zu sich nach Hause gebracht und hat mich zum Kaffee und Tee eingeladen. Und dann hat er mir von der Gemeinde erzählt. Das war Ralf Schäfbuch. Und dadurch kam ich in unsere Gemeinde. Manchmal brauchen wir solche Brücken. Jesus sprach zu ihnen, Jesus sprach und sagte zu ihnen, ein Mensch hat zwei Söhne. Wohlgemerkt von dieser Geschichte von Anfang an. Es ist nicht eine Geschichte, ein Sohn oder zwei Söhne, sondern hier sind drei Personen. Ein Mensch hat zwei Söhne. Alle drei Hauptfiguren in dieser Geschichte werden erwähnt und wir dürfen keinen davon vernachlässigen. Die Beziehungen zwischen allen drei sind sehr, sehr wichtig. Der ältere Sohn, genauso wie der jüngere Bruder und genauso wie der Vater. Vielleicht wäre besser gewesen zu sagen, diese Geschichte geht einfach um diesen gnädigen Vater und nicht die beiden verlorenen Söhne. Und dann hat ihnen diese Geschichte erzählt. Und er sagte, der Jüngere von ihnen sprach, dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Wohlgemerkt, beiden auf. Der Sohn brachte mit der Bitte, und als er sagte, gib mir mein Erbteil, er brachte eine Schande, eine große Schande in unserer orientalischen Kultur. Man sagt solche Bitte nicht. Es ist ein Tabu. Ein solcher Bitte bedeutet, dass dieser Sohn, der jüngere Sohn, wartet ungeduldig auf den Tod seines Vaters. Er zeigt eine tiefe Missachtung gegenüber seinem Vater, dessen Ehre im Dorf verloren hat. Jeder Mensch redet im Dorf über diese Familie, über diesen Vater. Das ist unsere Situation als Menschen. Die Menschheit in ihrer Rebellion. Sie wollen sehen, dass Gott tot ist. Wir wollen gottlos leben. Und wenn wir unsere Gesellschaft schauen, Gott wird durch viele Sachen ersetzt. Und wir sind so arrogant geworden, dass Gott keine Rolle in unserem Leben spielt und deswegen geht unsere Gesellschaft bach runter. Der Sohn hat kein Gesetz gebrochen eigentlich in dieser Geschichte. Denn das Erbteil stand ihm gesetzlich zu. Was hier gebrochen worden ist, ist die Beziehung zwischen Sohn und Vater, zwischen Sohn und die Gemeinschaft, zwischen Sohn und seine eigene Familie. Eine Beziehung wurde gebrochen. Was den verlorenen Sohn antrieb, ist Selbstzentriertheit, Stolz. Er sagte, gib mir das Erbteil, gib mir, was es mir zusteht. Der Verlorene denkt in diesem Augenblick nur an sich selbst. Und das erfahren wir auch in unserer Gesellschaft hier, diese Selbstzentriertheit. Später in dieser Geschichte sehen wir, der Vater hat auch ein Recht und er hat seine Rechte nicht zu beanspruchen, sondern er hat seinen Sohn zu sich genommen, mit ihm geredet und hat ihm Liebe gegeben. Der jüngere Sohn war undankbar, obwohl der Vater ihm alles gegeben hat, geliebt hat, akzeptiert hat. War sein Lohn einfach Schmerzen, dass er seinen Vater abgelehnt hat. Bei mir diese Geschichte ist andersrum. Nicht, dass ich meinen Vater abgelehnt habe, sondern mein Vater kam zu mir eines Tages und sagte, du bist kein Sohn, du bist nicht mehr mein Sohn. Und deswegen musste ich mein Zuhause verlassen. Nur wenige Tage später steht in dieser Geschichte, dieser jüngere Sohn hat alles verkauft. Und höchstwahrscheinlich hat er das an einem fremden Mensch verkauft, weil in unserer Gesellschaft ein solcher Mensch wird niemand mit ihm irgendetwas zu tun haben. Und schnell wie möglich ging er einfach weg. Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir auch ein bisschen Orient verstehen. In unserer Kultur, man verlässt sein Zuhause nicht. Nicht, wenn jemand 18 Jahre alt wird, dann geht man weg. Man bleibt in der Familie, man wird in der Familie geboren, heiratet in der Familie, stirbt man in der Familie, man geht nie weg. und ist jemand freiwillig so den Rücken seiner Familie umkehrt. Das ist im Orient etwas, was sehr, sehr merkwürdig ist. In der Fremde hat er alles ausgegeben. Alles. Und er war in einem tieferen Punkt. Und hier er sagte, gib mir mein Geld, gib mir, was ich habe. Im Grunde genommen eigentlich alles, was er gehabt hat, gehörte dem Vater. Was sie, was du, was ich besitzen, ist von Gott. Denn Gott beschenkt uns. Er gibt uns Gesundheit, Verstand, Begabung und er bittet uns auch Hoffnung an. Alles, was wir haben, kommt von ihm, von Gott. Der Sohn sucht bei anderen nach Anerkennung, angenommen sein, nach Liebe, Bedeutung. Dabei hatte er das alles bei seinem Vater schon gehabt und ging einfach weg. Und dann eines Tages, wie wir die Geschichte kennen, eines Tages kam dieser Hungersnot, kam ein Problem. Und dort hat er diesen Sohn keine Freiheit gefunden. Die Freiheit, die falsche Freiheit, die er suchte, hat er sie nicht gefunden. Er kam in eine Abhängigkeit und endete bei den Schweinen. Man hängt immer von etwas ab. Immer eigentlich. Man hängt immer von etwas ab. Entweder vom Menschen oder von Gott. Und jeder von uns darf und kann diese Entscheidung treffen. Oft verlassen wir das Reale, was wir bekommen können, um nach einer Fata Morgana zu suchen, um irgendetwas zu suchen. Und wie finden wir das nicht? Wir wünschen uns menschliche Anerkennung. Und deswegen geht man von einer Beziehung zu einer anderen Beziehung und dann am Ende sind wir nur ganz in der Leere, sind wir leer. In der Fremde hat dieser junge Mann sein Geld, hat er seine Familie in Angst, in Schande versetzt. Als er von zu Hause weggegangen ist, als er im Ausland war und jemand kam zurück und hat erzählt, wie dieser Sohn dort lebt, jeder wundert sich in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, was es mit dieser Familie los ist. Es blieb ihm am Ende nicht übrig, als bei einem Bauer Schweine zu hüten. Er war ganz unten angekommen in einer erbärmlichen Situation. Je weiter wir von Vater, von Gott uns bewegen, denn sinken wir tiefer und tiefer und tiefer. Ohne Gott laufen wir ins Elend. Gottlos leben, vaterlos leben bedeutet Mängel, Erniedrigung und auch Hunger. Die Geschichte geht weiter, wie wir das kennen. Da ging er zu sich und sagte, ich gehe nach Hause. Und manchmal denken die Leute, er hat sich hier bekehrt. Aber seine Worte, er sagte, ich gehe zu meinem Vater und ich sage, ich habe gegen dich und Himmel gesündigt und ich will nicht mehr dein Sohn sein, sondern dein Knecht sein. Das ist eigentlich die höchste Beleidigung für einen Vater, wenn der Sohn sagt, ich will nur ein Knecht sein. Und dieser Sohn wollte nach Hause gehen und ein bisschen etwas schaffen und Geld verdienen und vielleicht wieder gut machen, was er gebrochen hat und nicht nach Gnade gesucht hat. Pharao hat auch ein paar Mal gesagt, ich habe mich versündigt an den Herrn, eurem Gott und an euch. Aber hat sich nicht bekehrt damals. Genauso bei diesem verlorenen Sohn. Aber als er sich aufmachte und ging zu seinem Vater, und dort steht wortwörtlich, als der Vater ihm noch fern sah, er war innerlich bewegt. Und das ist das Geheimnis in dieser Geschichte. Innerlich war er bewegt. Und das macht Gott in der Bibel anders als jeder andere Gott. Im Islam, Gott bewegt sich nicht. Im Islam, Gott verlässt seinen Thron nicht. Und hier sehen wir diesen Vater, der Gott in dieser Geschichte auch uns sozusagen nahe bringt. Er verlässt sein Zuhause, er rennt, entehrt sich und kommt zu seinem Sohn. Sein Vater nahm ihn in die Arme, küsste ihn und stellte die zerbrochene Beziehung wieder her. Das ist Gnade. Er hat ihm nicht gesagt, du sollst nach Hause gehen und dich zuerst sozusagen duschen und dich wieder gut machen und so, sondern hat ihm akzeptiert und hat ihm alle diese Geschenke gegeben, die wir mit von der Geschichte kennen. Und dort sehen wir, Gott war in Christus, hat uns mit sich versöhnt, mit dieser Welt. Diese Geschichte, der Mensch bringt Schande vor Gott. Wir haben Gott entehrt, genauso wie diesen Sohn, seine Familie im Dorf. Und das war diese Schmerzen des Vaters, dass sein Sohn nicht mehr da ist. Und das hier symbolisiert das Kreuz, dieser Schmerz. Gott liebt diese Welt. Und wie reagiert diese Welt? Sie lehnt die Liebe Gottes ab. Und hier Gott kommt uns nah in Jesus Christus, in diese Geschichte von diesem Vater. Und das ist Gnade. Wenn Gott nicht meine Sünde sieht, wenn Gott nicht das Elend sieht, in dem ich lebe. Ich habe Elend, ich habe auch Gott entehrt in meinem Leben, genauso wie dieser Sohn. Aber der Vater kommt zu ihm und hat dieses Fest gemacht, wie wir das gesehen haben. Das Gewand, die Schuhe, hat einfach das wieder restauriert. Und das sucht Gott mit jedem von uns. Und im Orient, wenn jemand sich gegen jemanden schuldig gemacht hat, man geht nicht einfach dorthin und sagt, es tut mir leid, sondern man macht etwas Kollektives. Also dieses Fest am Abend, dadurch wurde die Beziehung zwischen Sohn und Vater, zwischen Gemeinschaft und der Sohn wiederhergestellt. Und niemand kann diesem Sohn irgendetwas antun. Darum hat der Vater der Sohn einfach außerhalb des Dorfes getroffen, weil wenn der Sohn ohne den Vater im Dorf reingekommen wäre, würde er getötet. Und weil Jesus Christus auch außerhalb der Stadt gekreuzigt worden war, das war ein Zeichen dafür. Und das ist Gnade, wenn Gott uns entgegenkommt. In Islam gibt es keine Gnade, weil man muss gute Taten tun, man muss gute Sachen tun, um die schlechten Sachen wieder gut zu machen. In jeder Religion, der Mensch strebt, zu Gott zu gehen, nur im christlichen Glauben finden wir einen Gott, der zu den Menschen gekommen ist, der sich entehrt hat. Dieser ältere Mann, der durch die Gegend wie ein Verrückter läuft in unserer Kultur, das ist eine große Schande. Eine Beziehung wurde vorhergestellt. Und dann kam er in diese Beziehung. Und das passiert tagtäglich. Im Nahen Osten, Beziehungen werden mit Gott. Gott sucht viele Muslime, die zum Glauben gekommen. Ich zeige euch ein paar Bilder von gläubigen Christen im Orient. Ich weiß nicht, ob die Bilder da sind. Wo diese Versöhnung tagtäglich eine Realität ist. Diese beiden Freunde aus Saudi-Arabien, Dr. Khalid und Ahmed, sie sind in Saudi-Arabien zum Glauben gekommen. Weit weg von Jesus. Und Jesus ist sie begegnet und hat ihr Leben verändert. Oder die Berber in Süd-Algerien, da kommen tagtäglich zum Glauben. Wir haben eine Taufe in einem Dorf gemacht und dieses Dorf hieß das Dorf von Aulad Isa, bedeutet die Kinder Jesus. Und sie sind jetzt auch die Kinder Jesus geworden. Oder dieser Bruder, der Pastor Adel von Kuwait, erste Generation Christen, oder diese Familien in Libanon, oder dieser Bruder aus Damaskus, aus der Nähe von Damaskus, heißt Hassan, der zum Glauben gekommen ist, oder die Menschen in Libyen, die von den Tuareg. Ich habe diesen Mann besucht, er lebt 1500 Kilometer weit weg von Benghazi in der Wüste. Und alles, was er hat dort, er hat ein Zelt und ein Fernseher und ein Satellitentelefon. Und dadurch kam er zum Glauben und rief er mich an und sagte, kannst du kommen und mich so taufen? Sind wir stundenlang, tagelang eigentlich in die Wüste gefahren. Und als ich bei ihm dort war, hat er seine Geschichte so erzählt. Und er sagte, eines Tages saß er in seinem Zelt und hatte einen Besuch bekommen. Und dieser Besuch sagte zu ihm, ich bin Jesus. Und hat ihm von der Liebe Gottes erzählt. Und danach ist dieser Besuch verschwunden. Dadurch ist er zum Glauben gekommen. Das ist Gnade von Jesus Christus, Menschen sich selbst begegnet. Und viele von diesen Menschen, die Tausende von Muslimen, die diese Gnade Gottes erfahren dürfen, kamen zum Glauben. Und weil viele Kirchen uns nicht akzeptieren. Und hier kommt die Geschichte von diesem verlorenen Sohn. Eigentlich der jüngere Sohn ist nicht mehr der Verlorene, sondern der ältere Sohn. Weil er hat sich verweigert, nach Hause zu kommen und hat sich beleidigt gefühlt, dass der Vater seinen Sohn akzeptiert hat. Im Orient, weil viele Christen wurden von Muslimen verfolgt. Und wenn wir zum Glauben kommen, viele Gemeinden reagieren genauso mit uns. Und deswegen haben wir eine weltweite Bewegung gegründet, heißt Communio Messianica. Das bedeutet die Gemeinschaft, die Jesus Christus nachfolgt. In 79 Ländern. Die zweite größte Kirche momentan im Nahen Osten nach der koptischen Kirche sind die Konvertiten. Sind die Menschen, die außerhalb des Dorfes waren. Die Menschen, die noch nie in einer Gemeinde waren. Die Menschen, die noch nie eine Bibel gesehen haben. Und das ist Gnade, von Gott uns begegnet. Communio Messianica. Wir wollen einfach die islamische Umma mit der Umma von Jesus Christus zu ersetzen. Warum ist es möglich? Weil Jesus Christus zu uns gnädig ist. In dieser Geschichte von verlorenen Sohn, Jesus hatte zwei Geschichten vom Alten Testament erzählt und jetzt komme ich zu Ende. Er hat eigentlich die Geschichte von Jona erzählt. Jona, im Buch Jona, 4 Kapitel, am Ende vom Buch. Alle haben Gott gehorcht. Der Fisch, die Heiden, das Meer, die Bäume, alle haben Gott gehorcht. Der Einzige, der am Ende die Geschichte, der beleidigt war, war der Mann Gottes, Jona. Er fühlte sich ungerecht behandelt. Und Gott sagte zu ihm, ich habe Gnade gezeigt vor dieses Volk. Es gibt 4 Leute, die außerhalb des Dorfes, außerhalb unserer Gemeinde. Wollen wir Religion spielen oder wollen wir echte Nachfolger Jesu Christi, wo wir 100% von Jesus Christus abhängig sind und nicht von unserem ganz eigenen Verstand oder Kraft oder Vermögen oder die Sachen, die uns besser gemacht hat. Ohne Jesus Christus werden wir scheitern. Und jetzt singen wir ein Lied miteinander und in diesem Lied reflektieren wir auch diese Gnade Gottes, Amazing Grace. Und ich hoffe, wenn wir dieses Lied singen, wirklich diese Gnade Gottes verändern, dass wir etwas bekommen können, was wir nicht verdient haben oder verdienen können, wie dieser Sohn, der nach Hause gekommen ist. Amen.